So, mittlerweile ist mir wieder auch eingefallen, wie unsere Predigtreihe eigentlich heißt. Die heißt nämlich Licht. Und wir hatten jetzt drei internationale Lichter die letzten paar Wochen, wenn das sich noch daran erinnern kann. Das erste Thema war Daniel Enes mit Fairtrade. Das zweite Thema war unser Pastor Christoph mit dem Thema Micha-Initiative. Und letzte Woche war Lars dran mit dem Thema AIDS. Und jetzt hatten wir drei internationale Lichter und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt machen wir mal ein regionales Licht. Und deswegen heißt unser heutiges Thema Drei Lichter in Würzburg. Und jetzt muss ich hier mal was bekennen, halt, wir haben hier schon ein liturgisches Element in diesem Gottesdienst drin. Das ist nämlich immer, dass der Prediger hier vorne, das Erste, was er macht, wenn er sich mit der Predigt beschäftigt, ist googeln. Und ich habe eben das getan halt und habe mal die Begriffe Licht und Würzburg mal gegoogelt und dann kam Folgendes bei raus. Erstmal jenes schöne Bild. Was ist das? Da gibt es auch einen Text dazu. Der Pfeil auf dem Bild ist ein sehr kleiner optischer Resonator, mit dem Licht in einem sehr kleinen Volumen bei hohen Güten lokalisiert werden kann. Das ist ein Forschungsprojekt der Uni Würzburg. Der Daniel Weber kann sich auch damit aus, also etwas, was das Thema Licht in Würzburg repräsentiert. Jetzt so die Wissenschaftler aus Würzburg denken dann vielleicht gleich beim Thema Licht noch an einen anderen Namen. Konrad Röntgen, hier in Würzburg geforscht und hat also die Röntgenstrahlen gefunden, erfunden. Und dann vielleicht etwas banaler nochmal, der letzte Würzburger Lichtgeber ist der Würzburger Nachtwächter. Den kennt man hier, wenn man abends so durch die Straßen läuft. Das ist übrigens ein sehr lustiger Typ, kann man mal durchaus mal machen, wenn man noch nicht lange in Würzburg ist. Der macht eine sehr lustige Führung und läuft da mit dieser alten Laterne durch die Gegend, so wie früher die Nachtwächter das auch gemacht haben. Ja, so haben wir das aber nicht ganz gemeint, sondern wir meinen natürlich was anderes und haben uns da mal also ein paar Stellen aus der Bibel mal angeschaut und eine sehr, sehr bekannte Stelle ist die berühmte Stelle über Salz und Licht im Matthäusevangelium im 5. Kapitel, Vers 13, das lese ich mal vor, steht auch hinten dran. Da steht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Das ist eine sehr zentrale Stelle. Das ist auch etwas, was Jesus selber gesagt hat in der Bergpredigt. Und da gibt es ja so eine kleine Abstufung. Es gibt irgendwie so Sachen, die irgendwelche Leute in der Bibel irgendwie mal sagen und die auch wichtig sind, die vielleicht aber dann doch mehr so einen sekundären Stellenwert haben. Und dann gibt es Sachen, die Jesus sagt und dann gibt es Sachen, die Jesus sehr, sehr eindringlich sagt. Und diese Geschichte mit dem, dass man sein Licht nicht unter den Scheffel stellen soll und dass die Leute gute Werke sehen sollen, das taucht nicht nur an dieser Stelle auf, sondern an ganz, ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel. Wenn man so jetzt Werke eingibt oder Licht oder Nächster beispielsweise etwas für seinen Nächsten tun, dann werdet ihr sehr, 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 sehr viele Stellen dort finden. Das ist also keine sekundäre Angelegenheit und eigentlich auch nichts, wo man groß drüber nachdenken muss, denn das ist ja relativ eindeutig ausgedrückt. Da wird selbstverständlich von guten Werken geredet, die so ein Christ so tun soll. Interessant an der Stelle ist nur eins, wo man mal kurz drüber nachdenken sollte, ist eigentlich, warum eigentlich? Warum soll man eigentlich gute Werke tun? Und da sagt Jesus dazu, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist ein bisschen eine schräge Anweisung, weil sowas sind wir ja gar nicht gewohnt, dass wir irgendetwas für deswegen tun, damit man jemand anders dafür preisen kann, also sprich jemandem anders irgendwie eigentlich das zuschreibt, warum man das macht, sondern wir würden vielleicht erstmal selber dazu neigen, uns selber in das rechte Licht zu rücken. Wenn wir etwas tun, im Berufsleben, im Studium oder später auch halt. Wenn er mal darüber nachdenkt, viele Dinge machen wir nicht deswegen, damit andere Leute in einem guten Licht dastehen, sondern damit wir selber in einem guten Licht dastehen. Und wenn man sich wieder überlegt, warum ist das eigentlich so? Warum steht man eigentlich so selber gerne in einem guten Licht da oder macht das so? Da gibt es vielleicht so drei Argumente, die man da anbringen kann. Das eine ist erstmal sehr naheliegend. Wenn ich etwas tue, dann bekomme ich Anerkennung von anderen, die applaudieren und sagen, super, toll hast du das gemacht und irgendwie fühlt man sich dann so ein bisschen besser. Und so wenn man einen Schritt weiter geht und sagt, wenn ich von der Anerkennung der anderen wegkomme, dann könnte ich vielleicht auch denken, ich mache das, damit ich Anerkennung bei Gott bekomme. Damit Gott sagt, super, hast du klasse gemacht, treuer Knecht und so, und du hast dich ein bisschen mehr eingesetzt als andere und deswegen stehst du bei mir in einem etwas besseren Licht da. Und So, als letzte ist nochmal so die ganz praktische Geschichte, so was du mir, was du willst, das war mir tu, das füge auch keinem anderen zu. So ein bisschen so, wenn ich dann umgekehrt jemandem was Positives tue, vielleicht kommt es ja irgendwo mal wieder. Eines Tages lohnt sich das dann, wenn ich mal den und den mal einlade oder ihm was Gutes tue. Eines Tages wird mir auch mal jemand helfen. Also, das ist dann so ein bisschen so ein menschliches System, dass man sagt, wenn ich was Gutes mache, dann kommt auch wieder was Gutes zurück. Und diese Stelle mit dem Salz und Licht, die sagt in diesem einen Satz eigentlich, gibt uns eine ganz andere Perspektive. Die sagt nicht, ihr müsst das alles tun, damit ihr danach dann gut dasteht, sondern sie sagt, es geht darum, den Vater im Himmel zu preisen damit. Es sehen zu lassen, aber das Lob eigentlich auf jemand anders zu lenken. Also da ruft Jesus eigentlich nicht dazu auf, jetzt irgendwie so ein Programm abzuspulen oder ein System zu machen, sondern ruft eigentlich zu einer totalen anderen Perspektive darauf auf und sagt, macht das nicht wegen euch, sondern macht das deswegen, damit die Leute sehen, wo die wirkliche Hilfe herkommt, nämlich von Gott. Ein Aspekt, den ich euch am Anfang mitgeben wollte, noch eine sehr zentrale Stelle findet sich im Markus-Evangelium, im 12. Kapitel, Vers 28. Da wird Jesus gefragt, und zwar so ein bisschen hinterlistig von Leuten, die ihn da eigentlich ein bisschen mit aufs Glatteis locken wollen, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete dem Fragesteller, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte, der ihn gefragt hat, sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständlich antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Auch eine sehr eindeutige Stelle. Es gibt zwei wichtige Gebote, sagt Jesus. Eine ist, Gott zu lieben. Und unmittelbar verknüpft damit, untrennbar damit verknüpft, ist, den Nächsten zu lieben. Das ist keine Nebensache. Das ist eine der zentralen Aussagen des christlichen Glaubens, wie Jesus das auch sagt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn eigentlich dieser Nächste? Und es gibt ein paar Stellen, wo Jesus das selbst beantwortet. Und ich würde fast sagen, manchmal reagiert er sogar fast ein bisschen unwirsch und erklärt den Leuten dort, was denkst du eigentlich darüber nach? Gibt es eine schöne Stelle, wo jemand vor Augen geführt wird, ich mache dir jetzt mal ein Beispiel, da liegt jemand am Boden und ist vollkommen zerstört und da kommen alle möglichen schlauen Leute vorbei und sagen irgendwas. Und ganz zum Schluss kommt jemand, der nicht mal so besonders als frommer Mensch aufgefallen ist und der hilft ihm einfach. Und dann fragt Jesus ihn, ja, wer ist jetzt der Nächste? Und sagt er, ja, wahrscheinlich der ihm geholfen hat. Er sagt, ja, richtig. Das ist eine sehr, sehr einfache Antwort, die uns dazu herausfordert, mal zu gucken, wer denn in unserem Leben der Nächste ist. Und jetzt kommen wir dann direkt zum Thema, weil wir leben nun mal in Würzburg, nehme ich mal an, dass zumindest die meisten von uns in Würzburg leben und nicht nur zu Besuch sind. Und wir haben natürlich wichtige Themen die letzten paar Wochen angesprochen. Fairtrade betrifft die ganze Welt, betrifft die armen Leute, die irgendwo unter schlechten Bedingungen ihre Landwirtschaft betreiben oder Produkte verkaufen und von der Weltwirtschaft benachteiligt sind. Wir haben das Thema Armut in vielen Teilen der Welt. Wir haben das Thema AIDS, was wir, Lars uns das letzte Woche eindringlich vor Augen geführt hat, ein riesengroßes Problem ist, vor allen Dingen in Afrika. Und bei all diesen Themen, die wichtige Themen sind, kommt man manchmal so ein bisschen dahin, dass man so vergisst, was eigentlich mein wichtigstes Thema, mein nächster ist. Und es ist nicht so ganz fernliegend, dass vielleicht dieses Thema ein bisschen in Würzburg zu suchen ist. Also vielleicht einfach arme Leute in unserer Stadt, Kinder, denen es hier nicht gut geht, vielleicht auch einsame Fremde, Leute, die hier leben in Würzburg und nicht integriert sind. Das können vielleicht Ausländer sein, Asylanten, es können Leute sein, die gerade frisch hier angekommen sind. Und dann auch nochmal so ganz banal unsere Familien, die engsten Verwandten, die wir haben und wo vielleicht auch gerade irgendwie Hilfe gebraucht wird. Nachbarn könnte man auch noch nennen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir möchten euch einfach mal am Ende dieser Reihe mal ganz konkret ein paar Projekte aus Würzburg vorstellen, mit folgendem Hintergrund. Es gibt ein paar Gründe, warum wir das tun. Also der eine Grund ist derjenige, einfach weil wir diese Projekte selbst gut finden. Wir haben uns mal so ein bisschen umgeguckt und es gibt noch viele andere Projekte, das ist jetzt also keine Exklusivauswahl, aber die drei Projekte, die wir euch heute vorstellen, die finden wir selber klasse. Und dann einfach auch mal, um euch jetzt beispielhaft, nicht so durch eine lange theoretische Predigt, sondern einfach mal ganz praktisch durch eine Vorstellung von drei Gruppen mal vor Augen zu führen, wie sowas eigentlich entsteht, wie so eine Arbeit mal beginnt und dass es oft so ganz kleine Körnchen sind, die so im Boden sind und dann wo irgendwas Großes raussprießt oder wo irgendwie auch interessante Sachen draus werden. Und dann nochmal ganz praktisch, um euch einfach zum Mitmachen zu animieren. Vielleicht gibt es manche bei euch, die sitzen jetzt nach dieser Predigt so ein bisschen so heiß im Sessel und denken, jetzt möchte ich auch mal ganz gerne was machen, aber ich kenne mich in Würzburg nicht aus oder ich habe sowas noch nie gemacht und ich weiß gar nicht so richtig, was man da so tun kann. Dann möchten wir euch dreimal hier Inspirationen geben, vielleicht ganz konkret bei diesen Projekten mitzumachen. Und es wird auch sicherlich eine Möglichkeit geben, mit den Leuten hier danach zu sprechen oder euch einfach nochmal zu informieren über die Homepage anderweitig einfach nochmal an dieses Thema ranzukommen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber letztendlich gibt es auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt. Wir wollen euch hier auch nicht verkaufen, dass man jetzt auf Gedeih und Verderb irgendwas ganz Konkretes tun muss und dass man sofort losgehen muss und irgendwas machen muss, damit man überhaupt etwas macht. Denn ihr kennt ja alle das Phänomen Burnout-Syndrom. Und es gibt viele Leute, die machen irgendwas und machen sowas aus einem inneren Antrieb heraus, weil sie irgendwie mal was tun wollen. Und oft ist es dann der falsche Antrieb. Und es geht nicht darum, jetzt irgendwie in einen hektischen Aktionismus auszubrechen und irgendwas zu machen, sondern es geht ein bisschen darum, vielleicht auch dein Ding zu finden, hellhörig zu werden. Und vielleicht ist es heute einfach eine Inspiration, wenn ihr diese Leute heute erlebt. Vielleicht ist es euer Ding, eins von diesen Projekten einfach mal euch näher mal anzuschauen. Vielleicht ist es aber auch euer Ding, etwas ganz anderes zu machen, an das in Würzburg noch keiner gedacht hat. Denn so sind diese drei Projekte, denke ich, auch teilweise weltweit und teilweise auch in Würzburg ganz konkret entstanden. Dass man hellhörig war und geguckt hat, was Gott ganz konkret mit meinem Leben machen wollte. Ja, das werden wir jetzt erleben und wir werden jetzt drei Gruppen haben. Ich sage das am Anfang schon mal. Anfangen werden wir mit Lighthouse e.V., dann werden wir weitermachen mit San Egidio und last not least der Milchladen e.V. Und wir fangen mal an mit Lighthouse und dazu nochmal ein kleiner Bibelvers am Anfang, den ich so reinschmeiße. Das ist Jakobus 1, Vers 27. Da steht: Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Es macht ein bisschen Lighthouse, näher dazu mehr und wir werden jetzt gleich und wir werden jetzt einfach nochmal am Anfang zur Einstimmung einen kleinen Videoclip sehen über Lighthouse. Ja, mit Lighthouse fangen wir an und das machen die Nico und die Lissi.
Ihr habt jetzt in dem Video wahrscheinlich schon ein bisschen was gesehen von uns, was wir sind. Und wir sind eine soziale christliche Einrichtung in der Zelle auch. Christlich deswegen, weil unsere Motivation aus der Bibel herkommt, weil wir eben Nächstenliebe praktisch leben wollen. Ja, und wir sind ein übergemeindliches Projekt. Das heißt, wir sind Mitarbeiter aus verschiedenen Kirchen in Würzburg. Und im Moment haben wir ungefähr 15 ehrenamtliche Mitarbeiter. Und eine davon ist die Liz. Sie ist 24 und studiert Sozialpädagogik. Und sie ist für uns eine sehr wertvolle Unterstützung.
Ja, und hier haben wir noch die Nico, die ist 29 Jahre alt und schon Sozialpädagogin. Und im Lighthouse gibt es auch seit Mai 2005 eine ehrenamtliche, keine ehrenamtliche mehr, sondern eine hauptamtliche. Und das ist eben die Nico. Und was möchten denn wir im Lighthouse? Wir möchten Familien im Alltag entlasten. Wir möchten vor allem Alleinerziehende entlasten. Uns sind die Kinder wichtig. Wir möchten ihnen Freizeitmöglichkeiten anbieten, die sinnvoll sind. Also nicht nur vom Fernseher und Playstation. Dann möchten wir Kinder aus zerrütteten Familien ansprechen. Und ein Hauptteil, also das alles möchten wir deswegen machen, weil wir ihnen zeigen möchten, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Wir selber zeigen ihnen, dass sie uns wichtig sind, den Kindern und den Familien. Und dass sie eben auch vor allem Gott wichtig sind.
Genau, und die Motivation, wie ich vorhin schon gesagt habe, kommt aus der Bibel und ich würde gerne einfach vier Bibelstellen vorlesen, die so das Hauptsächliche sagen von dem, was wir, wie wir entstanden sind. Und der erste ist aus Matthäus 25. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Ich denke, der erklärt sich von selbst, der Vers. Einfach dahin gehen, wo Not ist und dieser Not ganz praktisch abhelfen. Ein anderer Vers ist den der Thorsten vorhin schon gesagt hat, mit den Waisen und Witwen. Und ich habe eben, die Waisen und Witwen waren damals zu der Zeit der Bibel diejenigen, um die sich keiner gekümmert hat, die keine Versorgung hatten, weil ohne Mann im Haus gibt es auch nichts zu essen, kein Geld, gar nichts. Und bei uns in Deutschland gibt es ja nicht so direkt jetzt viele Waisen und Witwen, würde ich sagen. Außerdem gibt es bei uns auch Mindestversorgung in irgendeiner Weise. Und deswegen habe ich überlegt damals, wer sind denn die Witwen und Waisen von heute? Und ich habe gedacht, es können Kinder sein zum Beispiel, um die sich die Eltern nicht richtig kümmern oder die, ja, wo die Eltern keine Zeit haben, die arbeiten müssen und dann die Kinder einfach auf der Straße sich selbst überlassen sind. Oder eben eine große Not gibt es auch bei den Alleinerziehenden. Ja, ich denke, das sind Dinge, die kann man sich oft gar nicht vorstellen, wenn man eine normale Familie gewöhnt ist. Bei den, ja, da sind einfach die Mütter diejenigen, die die Familie managen müssen, haben vielleicht oft mehrere Kinder, müssen sich ums Geld kümmern, um einen Job, um eine Wohnung, um die Kinder und müssen eigentlich immer alleine stark sein und alleine kämpfen um das, ja, was ihr normales Leben ausmacht. Und ich habe es auch schon oft erlebt, dass sie es gar nicht kennen, einfach mal Zeit für sich zu haben und sich zurücklehnen zu können und um nichts kümmern zu müssen, sondern die sind einfach immer irgendwie in Aktion und können sich eigentlich nicht richtig entspannen. Zum Beispiel, wenn man einfach mal das sieht mit dem, ja, Babysitten oder wenn man mal am Wochenende weggehen will, dann können sie das einfach nicht und müssen zu Hause bleiben, weil sie keinen Babysitter finden. Und solche kleinen Dinge, das sind alltägliche Dinge, die kriegen wir selten mit im Leben, aber die gibt's da und ja, wer kümmert sich um die? Ein anderer Vers ist aus Jakobus. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Das ist einfach klar. Man kann nicht einfach nur die Bibel lesen und daran glauben, sondern es muss eine Auswirkung haben im Leben und man muss irgendwie in Aktion treten, weil es sonst einfach kein richtiger, wahrer Glaube ist. Ja, und der Vers, durch den Leithaus im Endeffekt entstanden ist, ist: Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eben, dass die Menschen das Licht sehen, dass sie dadurch verstehen, Gott kümmert sich um sie, sie sind Gott nicht egal. Und wir wollen eben durch Leithaus, dass die Menschen es an sich selber spüren und fühlen können, dass es jemand gibt, der kümmert sich um sie, und wir machen das eigentlich, weil wir wissen, dass Gott es möchte, dass wir so leben, dass wir uns umeinander kümmern. Und daher kommt auch der Name Leithaus, Leuchtturm, um ein Licht zu sein in Würzburg.
Was bieten wir jetzt alles an? Wir bieten Kinderbetreuung, und zwar haben wir da drei Gruppen. Eine für 0 bis 3 Jahren, in der kommen die Kinder mit den Müttern in der Regel. Wir hatten zum Beispiel eine Mutter letztens, die hat 6 Kinder, und dann kam sie und hat gemeint, oh, ist das schön, wieder hier bei euch zu sein, da kann ich mich entspannen, dann dürfen die sich hinsetzen und kriegen Kaffee und irgendwie Plätzchen, und die Kinder werden betreut von einer Mitarbeiterin. Oder wir haben eine Mutter, die ihr Kind abgibt für 1,5 Stunden und in der Zeit joggen geht, dass sie mal für sich Zeit hat. Also es wird sehr gerne angenommen. Und in dieser Gruppe sind 12 bis 15 Kinder. Dann haben wir eine Gruppe mit 4 bis 6-Jährigen und eine Gruppe von 7 bis 11 Jahren. Und in diesen zwei Gruppen wird gespielt. Wir kochen. Kochen ist was sehr Wichtiges für die Jungs und Mädels. Also viele gehen leider nur mit dem Frühstück aus dem Haus. Und bis die bei uns sind um 15 Uhr, haben die noch nichts anderes bekommen. Also da sind sie echt wütend, wenn das mal nicht stattfindet. Und ja, es wird gebastelt immer. Ja, ich denke, das kennt ihr alles. Und wichtig ist uns vor allem, dass eine Beziehung entsteht zu diesen Kindern und Jugendlichen. Dass sie sehen, dass auch sowas gelebt werden kann. Und die saugen die Aufmerksamkeit richtig auf. Und ja, das ist unser Ziel, dass sie echt, dass sie merken, wir sind für euch da.
Zusätzlich zu den ganz normalen Gruppen, die stattfinden, haben wir ja auch noch die anderen Dinge, die da jetzt oben stehen: eine Tanzgruppe, ein Computerkurs, eine Basketballgruppe. Wir geben auch Nachhilfe. Dann machen wir in den Ferien ein Ferienprogramm, und da ist es oft so, dass wir versuchen, aus der Zelle Au und aus Würzburg so ein bisschen rauszukommen, weil viele von den Kindern, haben wir gemerkt, die waren einfach noch selten irgendwo anders als in ihrem Stadtteil, und deswegen versuchen wir in den Ferien woanders hinzufahren. Und für viele von uns ist das eine Kleinigkeit, mal zum Beispiel in den Sommerferien waren wir im Playmobilpark bei Nürnberg, und ja, und für die Kinder bedeutet es einfach ganz viel, weil wenn die in den Sommerferien nicht wegfahren und nach der Schule erzählen müssen, was haben sie in den Ferien gemacht, dann können die nichts erzählen, und das ist einfach auch oft peinlich und mit Scham verbunden. Und ja, da hat einfach eine Mutter dann gesagt, oh, das ist so schön, jetzt können sie nach den Ferien endlich mal was erzählen, dass sie im Playmobilpark waren. Und das hat mich einfach so bewegt, weil ich gedacht habe, Mensch, wir sind in Deutschland und das gibt's doch eigentlich gar nicht, sowas. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir das Leithaus machen können in der Zellerau. Ja, außerdem haben wir noch Elternarbeit, also versuchen mit den Eltern Beziehungen aufzubauen und ihnen ja zur Seite zu stehen in einem ganz normalen Alltag. Es gibt auch ein bisschen was in Richtung Erziehungshilfe, dass wir während der Kleinkindgruppen Gespräche führen über Erziehung und Fragen, die sie haben mit jemandem, der sich da gut auskennt. Ja, und wir bieten auch Babysitter an.
Die Unterstützung, also wir haben Mitarbeiter, wir haben da Mütter, wir haben da Erzieher, wir haben Studentinnen, Studenten. Wir freuen uns immer wieder, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich möchte gerne bei euch mitarbeiten. Dann natürlich über Spenden sind wir auch froh. Wir sind gerade ganz gut mit Spenden, oder? Aber trotzdem noch mehr, dann läuft noch mehr, das ist immer so. Und Gebet ist eine sehr, sehr wichtige Stütze. Also Lighthouse hat angefangen mit Gebet und deswegen ist das Gebet eine der drei Säulen. Wir treffen uns einmal in der Woche regelmäßig zum Beten. Und wir freuen uns auch, wenn jemand sagt, hey, ich habe gerade keine Zeit, aber ich bete gerne für euch.
Genau, und wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr gerne nachher zu uns kommen oder auf unsere Homepage gehen und wir haben auch am Infopoint noch ein paar Flyer liegen. Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Wir haben auch einen Rundbrief, der so alle paar Monate mal kommt, wer nähere Infos haben möchte.
Vielen Dank. Habt ihr was gemerkt? Die haben irgendwie richtig Freude daran, die beiden. Ne? So hat das so ein bisschen abgespürt gerade halt. Das war so ein Lächeln im Gesicht und sie haben da begeistert davon berichtet. Und ich habe kürzlich mal auf meinem Blog mal was gepostet, wo ich gesagt habe, ich habe mal eine Predigt kürzlich gehört, da hieß es, viel Spaß bei unserer Predigt. Und ich habe vorhin auch einen Fehler gemacht. Ich habe vorhin, als die Band gekommen ist, auch gesagt, viel Spaß bei der Band. Eigentlich finde ich das immer ganz doof, wenn man im christlichen Kontext immer sagt, viel Spaß. Weil das klingt immer so nach Spaßgesellschaft und alles so ein bisschen oberflächlich und Hauptsache uns geht's gut und wir fühlen uns gut. Und das ist eigentlich etwas, was vielleicht nicht ganz so der Weisheit letzter Schluss ist. Aber eine Sache ist schon wichtig, dass man irgendwie den Leuten so ein bisschen abspürt, wenn sie was machen, was sie gerne tun, dann kommt so ein fröhliches Leuchten ins Gesicht. Das habe ich bei euch gerade gesehen und ich glaube, das ist bei den anderen beiden, die wir jetzt mitkriegen, auch der Fall, dass es Arbeiten sind, die ihnen Spaß machen und wo also Spaß machen von der Warte aus, dass es, wenn ich mal was für andere tue, dass ich manchmal da mitkriege, das ist was, was mich viel tiefer erfüllt, als wenn ich irgendwelchen oberflächlichen Gesocks nachgehe, irgendwelche komischen Freizeitbelustigungen mache, wo ich scheinbar mich selber belustige, aber eigentlich nur an der Oberfläche kratze. Ja, jetzt freue ich mich auf St. Egidium, Ulrike und der Stefan.
Ja, vielen Dank. Ich bin die Ulrike, hier neben mir Stefan, den ihr wahrscheinlich schon kennt. Noch nicht, jetzt aber. Ja, also ich kann nur bestätigen, was du gesagt hast. Helfen macht einfach Freude. Also es ist wirklich einfach schön, dieses Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, das auch im Grunde Gott auf unsere Welt bringen will. Denn jeder, wenn er jemandem was gibt, wenn er jemandem hilft, dann merkt er selber, dass er froher ist. Ja. Es ist ein Symbol von uns, vielleicht habt ihr es öfter schon mal in der Stadt Würzburg gesehen, wenn wir einen Stand machen. Ich wollte euch zunächst mal kurz erklären, Sant Egidio klingt ja ein bisschen ausländisch, es ist italienisch. Und wir haben tatsächlich auch, auf dem nächsten Bild könnt ihr sehen, diesen Namen, weil 1968 eine Gruppe von Schülern sich zunächst mal zum Gebet getroffen hat. Also ähnlich wie die Geschichte von Lighthouse und dem Gebet ist einfach auch so ein bisschen die Idee entstanden, was ist eigentlich los in unserer Stadt, wo sind da die Bedürfnisse unserer Stadt, was können wir tun als Christen, um das Evangelium einfach auch konkret werden zu lassen. Es ist also in der katholischen Kirche eine Gruppe entstanden und die haben sich dann nach dieser kleinen Kirche benannt, St. Egidius, die steht in Trastevere, da ist auch heute noch ein Gebetsort von unserer Gemeinschaft. Und unsere Idee war einfach, ja, zunächst mal in der eigenen Stadt tätig zu werden für ärmere Leute. In Rom 1968, da war die Armut sehr sichtbar. Auf dem nächsten Bild seht ihr eine Gruppe von Kindern, Roma-Kindern, die am Stadtrandviertel von Rom sich da niedergelassen hatten mit den Familien. Und es waren also wirklich sehr schwierige Zustände. Die Kinder waren wenig integriert in den Schulen, sind da eigentlich auch gescheitert, wurden auch abgelehnt, weil sie teilweise wirklich auch einfach schmutzig ankamen in der Schule. Manche haben in richtigen Lagern gelebt, in Baracken. Und erst mit der Zeit wurde auch die Stadt Rom aufmerksam, auch mit unserer Hilfe, auf dieses Elend und haben das dann auch beseitigt. Ja, diese Idee haben wir dann kennengelernt auf verschiedenen Reisen in Rom und wir waren sehr angetan. Und haben gedacht, das wollen wir auch, aber wir waren überzeugt, also in Deutschland findet man keine Armut. Und sind dann aber mit einer, das war eine Nonne, sind wir dann in die Zellerau und die hat uns dann einige Familien vorgestellt. Wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ihr von Lighthouse. viele Mütter, die echt ganz überfordert waren mit den Situationen oder einfach auch mal das Leben wieder zurückgewinnen wollten. Und wir haben dann versucht, ihnen zu helfen und die Kinder mit ihnen gemeinsam auch zu begleiten ins Erwachsenenleben. Ich will aber jetzt gar nicht so sehr von den Kindern in der Zellerau erzählen, gäbe es vieles Schönes zu berichten, aber mehr eigentlich von einer anderen Gruppe von Menschen, die unsere Hilfe ganz besonders brauchen. Wir sehen es im nächsten Bild, es ist eine Begegnung von jemandem von Sant'Egidio in Rom mit den Obdachlosen, die also teilweise richtig an den Bahnhöfen leben. Etwas anderes ist es in Würzburg. Den Menschen geht es vielleicht etwas besser, wir haben vielleicht wirklich ein besseres soziales Netz, aber der Stefan kann euch ein bisschen erzählen, auch von dieser ganzen Anfrage der Obdachlosen hier bei uns in Würzburg.
Ja, hallo, wie ihr wisst, der Stefan bin ich, guter Freund von Thorsten, wir kennen uns schon sehr lange, haben auch schon viel diskutiert, auch über diese Themen hier, und ich möchte kurz berichten über die Mensa, wo ich mit dabei bin. Wir treffen uns immer am Montagnachmittag in der Zellerau, in dem ehemaligen Brauereigelände. Und ich würde mal sagen, so ganz lapidar gesagt, es ist eine Art Armenspeisung. Also es kommen so ca. 40 bis 60 junge Leute mittleren Alters, aber auch ältere. Also eine Dame haben wir mit 100 Jahren. Ne? Zur Kommunikation. Es gibt es gibt Kaffee dann. Sie bekommen ein recht gutes Essen von der Telekom-Kantine, wird angeliefert. Da gibt es dann noch also ein Essen gibt es, einen Kaffee gibt es danach und dann gibt es noch ein wenig Tanz und so weiter. Also es ist immer ganz gute Stimmung auch, ja. Dann kommt immer jemand, macht Musik. Und ich muss sagen, mich hat das sehr bereichert, die Aktivität dort in der Mensa. Man lernt einfach mal ganz andere Menschen kennen, mit denen man sonst zu tun hat. Oder man kommt vielleicht auch aus seinem religiösen Ghetto ein bisschen raus, ja. Und erfährt ein bisschen so die Einzelschicksale und denkt sich bei dem einen oder anderen Mensch, das könnte ja auch ich sein. Ja, also jetzt war schon so ein Lehrer dabei, der war da auch ganz etabliert in der Schule und dann kam er irgendwie ein bisschen ins Schlingern, ich weiß nicht genau wie, entweder Alkoholismus oder die Scheidung und dann, also es war dann so eine Negativkarriere und der ist jetzt eben da auch da bei uns mit dabei und man sieht doch schon sein, er degeneriert so ein bisschen seinen sozialen Verfall und der einfach keinen Halt mehr unter den Füßen gehabt hat, aber durchaus intellektuell wirkt, ja, die Gespräche sind auch immer sehr, sehr interessant mit ihm, ja. Aber irgendwie berührt es einen doch, dass es einfach so in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die irgendwie nicht privilegiert sind, ja, die wo es irgendwo schief läuft und dann jetzt familiär vielleicht nicht so den Halt haben und die halt jetzt da kommen, wobei es durchaus durchwachsen sind. Manche sind auch einfach ältere Menschen, die einfach ein bisschen Gemeinschaft wollen und jetzt nicht jeder ist da jetzt aus einer sozialen Randgruppe, aber sie sind auch dabei und der Kontakt mit ihnen ist durchaus spannend und interessant und macht auch viel Freude und gibt auch mir sehr viel, muss ich wirklich sagen. Einfach auch mal über ganz andere Themen zu diskutieren. Einen möchte ich vielleicht noch kurz schildern, den vielleicht der ein oder andere noch kennt. Der Wurzelsepp, der war immer da so am Marktplatz da oben. Eine ganz nette und freundliche Mensch, der aber inzwischen schon verstorben ist. Und eben auch so in dieser Gemeinschaft auch so mit dabei war. Und der sollte dann irgend so ein Massengrab sollte da beerdigt werden. Hat sich Egidius dafür eingesetzt, aber nicht nur Egidius, auch andere Gruppierungen, dass er eben würdevoll beerdigt wird, ein Grab bekommt und das ist ein großer Feiertag für uns immer, also immer so ein Jahrestag von seinem Tod, da gibt es auch einen Gottesdienst dann bei uns. Was ich damit sagen will, auch ein bisschen Sterbebegleitung, viele gibt es ja bei uns auch, die dann eben versterben und so, denen auch einen würdevollen Abschied sie zu begleiten und dann würdevollen Abschied ihnen zu ermöglichen, das ist auch ein Anliegen von St. Egidius.
Ja, der Stefan hat eigentlich jetzt schon übergeleitet zum auch nächsten Bild. Im Grunde ist uns allen klar, wir lesen ständig in der Zeitung, wir sind eine alternde Gesellschaft, ja, was machen wir denn mit unseren alten Leuten? Und oft ist es halt schon so, dass die letzten Jahre der Menschen, die in unserer Stadt leben, die sind also schon sehr traurig. Allein schon, dass man älter wird, ist ja jetzt nun nicht immer ein Vergnügen, es kommen die Krankheiten, die Bekannten sterben weg, also an sich ist es schon eine Krisensituation und dann kommt eben einfach auch noch die Einsamkeit in unserer Gesellschaft zu. Unter der Einsamkeit leiden manchmal wir Jungen oder sogar die noch jüngeren, die Jugendlichen, aber die alten Leute, die haben halt wirklich keine Möglichkeit, dann mehr das Steuer irgendwie rumzureißen und selbst da aktiv zu werden. Viele verschwinden auch so in den Altenheimen und das ist schon sehr schwer, wenn man einfach dort ist und hat so den Eindruck, Mensch, das ist jetzt meine letzte Station, hier werde ich also nur noch dann als auch Verstorbener dann eigentlich wegkommen. Wir haben begonnen, vor jetzt schon, ich glaube, 15 Jahren alte Menschen kennenzulernen und haben eigentlich gemerkt, wie viele von den alten Menschen uns echt verzaubern können. Denn egal wie schwach ein Mensch ist, das, was er wirklich noch kann, auch bis zum letzten Atemzug, ist einfach die Freundschaft zu leben. Viele haben das ohnehin ihr Leben lang gemacht, aber andere, die entdecken das auch mit uns dann im Alter wieder. Die sind sehr froh einfach, ja, man sieht es hier auch an dem Bild, Gertrud ist leider jetzt schon verstorben, aber die hat wirklich ihre letzten 5, 6 Jahre noch mit uns zusammen verlebt, so wie neue Familienangehörige hat sie uns aufgenommen. Wir haben sie besucht, manchmal auch wirklich nur einmal in der Woche, haben sie abgeholt, sind mit ihr zum Gebet der Gemeinschaft auch gegangen, das sie sehr geliebt hat und wo sie selbst auch dann in, ja, auch auf neue Weise angefangen hat zu beten. Und das machen wir in mittlerweile 5 Altenheimen hier in Würzburg und auch bei einigen Menschen in der Zellerau. Und so auch wie bei der Mensa kann man uns da gerne helfen. Also wir freuen uns auch über Menschen, die sagen, Mensch, ja, ich habe eine Stunde Zeit in der Woche, ich könnte da eigentlich auch vielleicht auch nur gelegentlich kommen und mithelfen. Auf dem nächsten Bild seht ihr auch nochmal, wie diese Freude einfach die Menschen zusammenführt. Jetzt bin ich ein bisschen falsch in meiner Reihenfolge, macht aber gar nichts. Da wollte ich nämlich den Stefan kurz erzählen lassen, wie wir Weihnachten verbringen mit den Armen.
Also an Weihnachten gibt es immer ein sehr großes Fest. Das ist jetzt das Fest mit den ausländischen Mitbürgern. Das ist immer so eine kleine Weltreise, wenn man dort ist, da ist auch mal was los, dann wird dann thailändisch getanzt und so. Ja, also ich bin da immer sehr, sehr gern. Ich kenne auch ja verschiedene von denen. Und das freut mich auch sehr bei St. Egidio, sagen wir, interkultureller, interreligiöser Dialog. Im Dialog zu bleiben mit diesen Menschen, einfach auch zu lernen von ihnen, zu teilen, das Leben zu teilen. Und es kommt immer sehr gut an. Es sind bestimmt 600 Leute, die da kommen. Und die andere Feier, die wir an Weihnachten immer machen, ist eben mit den armen Menschen von Würzburg in der Kirche. Da ist vielleicht auch noch ein Bild da, vielleicht das nächste oder übernächste. Ja, genau. Wo wir eben die armen Menschen dann einladen. Die armen Menschen klingt immer so ein bisschen blöd, aber sagen wir, unsere Freunde aus der Mensa in die Kirche, dann kommen die Tische raus und es kommen Bänke rein und da gibt es ein tolles Essen, ein tolles Weihnachtsessen, es gibt ein Geschenk und eine kleine Feier und es ist immer wirklich sehr schön und man spürt den Menschen an, dass sie da viel Spaß dran haben und dass auch wir viel Spaß dran haben, so die Weihnachten mit ihnen zu verbringen, weil viele sind ja auch einsam eben, ja.
Das sind, denke ich, alles so kleine Zeichen, wo auch unsere Stadt ein menschlicheres Gesicht bekommt. Ich denke, es sind viele Initiativen in unserer Stadt da. Wir versuchen, unseren Beitrag da auch zu leisten. Und wir haben auch eine Sache aufgegriffen aus der Geschichte unserer Stadt, die uns, denke ich, auch allen bewusst ist. Würzburg ist ja sehr geprägt vom Zweiten Weltkrieg, von der Zerstörung, aber natürlich auch dadurch geprägt, dass die jüdische Bevölkerung deportiert wurde hier aus unserer Stadt und viele haben dazu gesehen. Deswegen erinnern wir einmal im Jahr am Jahrestag dieser ersten Deportation. Dieses Mal ist es der 26. November in der Stadt mit einem Gedenkzug. Wir sehen es hier gerade, da kommen bis zu 1000 Menschen, um daran zu erinnern, dass so etwas einfach nie wieder passieren sollte in unserer Stadt, dass wir nie wieder irgendeine Gruppe ausgrenzen wollen, egal ob Rasse, Hautfarbe, Glaube oder Sonstiges. Der Rabbiner von Würzburg kommt dann auch immer dazu und viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde, aber auch einfach Menschen guten Willens, die sich da anschließen wollen. Das ist auch herzliche Einladung. Wir werden es sicherlich auch in der Zeitung nochmal veröffentlichen. Ja, ich glaube, auf dem Bild hier seht ihr, wir erinnern auch an die Orte des Grauens sozusagen, an diese KZs, denn wir haben festgestellt, also auch gerade Jugendliche, da ist es nicht mehr so, dass die wirklich das mal selbst sehen, mal selbst hinfahren. Und wir haben den Eindruck, wir müssen in unserer Stadt dieses Gedenken pflegen und einfach am Leben erhalten. Ja. Demnächst wird die Festung auch in grünem Licht erstrahlen und um euch da klar zu machen, was da dahinter steckt, würde ich den Stefan noch.
Ja, ich habe da am Anfang auch ein bisschen komisch geschaut, habe gesagt, was ist da los, ja, und da steckt St. Egidius dahinter, St. Egidio. Und zwar ist es so, ein Anliegen von St. Egidius ist auch die Abschaffung der Todesstrafe und es soll eben auch ein Mahnmal vielleicht sein, so diese grüne Beleuchtung. Es sind Kontakte da zu Todeskandidaten in den USA und wir kämpfen auch darum, dass die eben begnadet werden und es soll ein Symbol vielleicht sein, dass uns was dran liegt, die Todesstrafe abzuschaffen.
Ja, das war ein Ausschnitt von einigen Dingen, die wir hier konkret in Würzburg tun. Wenn ihr Kontakt sucht, einfach mal zu uns. Für uns ist so die Franziskanerkirche eine Heimat geworden, denn das Gebet, das also am Anfang dazu geführt hat, dass wir überhaupt die armen Leute auch suchen und zu ihnen gehen, und mit ihnen Freundschaft beginnen. Dieses Gebet haben wir beibehalten in unserer ganzen Geschichte seit 1968. Wir treffen uns jeden Abend zum Gebet, da mittlerweile in Würzburg so ungefähr 300 Menschen sich mit Sant'Egidio verbunden fühlen. Und so ist also immer jeden Abend eine Gruppe von so 20 Leuten da, die dieses Gebet macht. Es ist am Abend um 20 Uhr, dort kann man uns auch treffen. Und wir haben einfach auch kleine Zettel vorbereitet mit einer Telefonnummer und unseren Namen nochmal, falls ihr Fragen habt oder falls ihr sagt, Mensch, ja, Weihnachten, ich möchte irgendwie einen anderen Sinn noch geben, gucke ich doch mal, vielleicht könnte ich damit Essen verteilen oder Geschenke oder sonstiges. Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr einfach auch mal vielleicht auf der Homepage schaut. Man kann da einfach auch das Gebet der Gemeinschaft mitverfolgen, unsere Anliegen, für die wir beten. Und wir freuen uns einfach auch über jeden, der im Gebet mit uns verbunden ist. Vielen Dank.
Ja, schönen Dank euch beiden. Eine sehr breite Arbeit mit sehr vielen verschiedenen Facetten und wirklich sehr empfehlenswert. Ich beobachte das auch schon lange. Stefan kenne ich auch schon ganz lange, wie er schon gesagt hat. Also nehmt das einfach mal als Anregung und guckt mal vorbei. Und ich finde es auch total faszinierend, wie viele Sachen es eigentlich in Würzburg gibt, von denen man so persönlich gar nicht so wahnsinnig viel im Detail mitbekommt. Und es ist einfach wert, sich da mal ein bisschen umzugucken. Und jetzt haben wir noch den Martin Dobert, der als Vertreter für den Milchladen e.V. kommt. Und Martin macht jetzt eine ganz spezielle Sache in der Zellerau und berichtet uns davon. Habe ich übrigens selber auch mal eine Zeit lang mitgemacht. Habe jetzt leider keine Zeit mehr. Weil oh, Entschuldigung.
Ja, hallo. Martin Dobert ist mein Name. Ich mache den Milchladen in der Zellerau. Und zwar gibt es ihn seit so circa 27 Jahren. Also wir haben angefangen im Oktober 1980. Der Milchladen ist eigentlich entstanden als so eine christliche Initiative aus dem Blauen Kreuz raus, einfach um gerade suchtkranken, jüngeren Menschen zu helfen, so mit ihrem Leben nach einer Sucht wieder besser klarzukommen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir einfach ein Café, wo es eigentlich sonst fast alles gibt, aber eben keinen Alkohol. Ja, christlich sollte es sein am Anfang. Wir haben damals einen Fehler gemacht, das habe ich aber erst so vor 4-5 Jahren erkannt. Wir haben gedacht, christlich wollen wir schon sein, aber auch wieder nicht so, dass es jeder merkt. Also so deutsche Jesuslieder, wo dann haben wir gedacht, das können wir irgendwie nicht bringen, das schreckt mal die Leute ab, dann kommt keiner mehr. Also haben wir dann nur englische Musik gemacht, das hat dann keiner verstanden. Und wenn dann damals Jesus vorkommt, haben wir gedacht, ist es nicht so tragisch. Also ich gestehe das heute zu meiner Schande, ja. Heute machen wir es anders. Und so ist der Milchladen im Prinzip immer ein Stück weit weiter weggekommen, so von Jesus und auch von dem eigentlichen Ziel, was wir uns so gesteckt haben, weil wir dazu zu viel Kompromisse eingegangen sind und ja, letztendlich auch zu tolerant gewesen sind. Wir haben uns dann entwickelt zu einfach, sag ich mal, einem Träger der Jugendarbeit, sind also ein gemeinnütziger Verein, haben eine Anerkennung als freier Träger im Bereich Jugendarbeit, haben ein Jugendzentrum dann auch aufgemacht, eine Beratungsstelle für junge Menschen mit Alkohol und Drogen, haben viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, alles so menschliche Dinge, waren auch nicht schlecht, aber Disco ohne Alkohol, ein paar Muskelmänner auf die Bühne, war auch nicht schlecht, aber heute würde ich es nicht mehr machen. Und so vor 4-5 Jahren hat bei mir so ein Umdenkungsprozess angefangen. Ich habe gemerkt, dass ich von Jesus ganz schön weit weg bin und ich war in so einer Krisensituation, wo ich gemerkt habe, dass ich so mit meinem Leben so familiär und alles war es ein wenig schwierig und ich habe mich immer so richtig über die Arbeit, die ich so gemacht habe, freuen können. Und ich habe dann gemerkt, dass ich mich da wieder mehr zu Jesus hinwenden muss und das habe ich dann auch getan. Habe so im Jahr 2001 im Dezember mein Leben so ganz neu mit Jesus nochmal in Ordnung gebracht und für mich war klar, dass ich so die Kompromisse, die ich in meinem ersten Leben als Christ eingegangen bin, dass ich die nicht mehr eingehen will. Und so hat sich dann die Arbeit in dem Café dann auch so langsam wieder verändert. Wir haben dann langsam angefangen, so die Musik zu verändern. Es war dann langsam klar, dass die Leute, die im Milchladen mitarbeiten können, dass die auch, ja, die müssen was mit Jesus anfangen können, die müssen eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und so ist da so ein Prozess ins Laufen gekommen, der ja noch nicht abgeschlossen ist, aber schon sind wir da ein Stück weiter. Inzwischen ist es einfach total wichtig für uns so davon zu erzählen, dass Jesus so der einzig wahre Therapeut ist. Also der Milchladen macht ja Sucht- und Drogenarbeit. Also wir haben auch eine Selbsthilfegruppe, wo wir ganz viel mit Menschen zu tun haben, die also ganz unten sind, Alkohol- oder drogenmäßig. Und da hat sich auch so eine Veränderung bei uns eingestellt. Einfach, dass wir sagen, also wir wollen den Leuten so die Möglichkeit geben, so ein komplett neues Leben anzufangen. Mir ging so, dass ich so 25 Jahre als Suchttherapeut tätig bin. Und ich habe sicherlich immer wieder mal auch so Erfahrungen gehabt, wo Leute clean geworden sind. Die haben dann 1, 2, 3, 4, 5 Jahre vielleicht keine Drogen genommen oder keinen Alkohol. Aber so innen drin, so die Freude, das war eigentlich bei den wenigsten, dass sich da was verändert hat. Dass sie so gesagt haben, ey, das Leben macht wieder richtig Spaß. Und viele sind dann auch immer wieder mal rückfällig geworden, ob es nach 2 Jahren war, nach 5 Jahren oder auch nach 10 Jahren. Und so haben wir angefangen, unser Konzept da umzustellen, wir machen die Selbsthilfegruppe, die ist so wie immer, aber dann machen wir auch eine christliche Tagestherapie, wo also Menschen zu uns kommen. Die kommen während der Woche zu uns, also von Montag bis Freitag. Da fangen wir mit Kaffee an und dann gibt es immer eine kurze Andacht. Dann gibt es Einzelgespräche, Gruppengespräche, so seelsorgerliche Gespräche, wo es darum geht, wie man sein Leben so ganz neu wieder auf die Reihe kriegen kann. Und wir haben einfach festgestellt, dass ganz viele Menschen, gerade so im Bereich Sucht, dass die so ein gebrochenes Herz haben, dass sie ein Herz haben, was ja so ein paar Risse zwischendrin hat oder wo auch eine ganz dicke Mauer außen drum ist. Einfach, und so ein gebrochenes Herz entsteht immer dann, wenn ich von Menschen nicht geliebt werde oder enttäuscht werde, von denen ich eigentlich gedacht habe, dass sie mich lieb haben müssten. Also das können die Eltern sein, das kann irgendwie ein Onkel sein, das keine Ahnung, das kann eigentlich fast jeder sein, der so wenn enger emotional mit einem verbunden ist. Und wenn dieses gebrochene Herz entstanden ist, dann ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen. Das hängt dann oft damit zusammen, dass die Leute Minderwertigkeit, wenig Selbstwertgefühl haben, dass sie traurig sind, dass sie depressiv sind und alles solche Dinge. Und da ist für uns so ein wesentlicher Wandel, einfach ganz fest dran zu glauben, dass das Jesus derjenige ist, eigentlich der Einzige, der solche Sachen wirklich wieder erneuern kann. Also wenn ich jetzt ein gebrochenes Herz habe, weil ich zum Beispiel nicht mehr vertrauen kann oder weil ich total verbittert bin, will mal ein Beispiel sagen vielleicht. Also ich habe eine Frau gehabt, die ist um ihr Erbe gebracht worden von ihrem Bruder und hat dann seit 20 Jahren mit dem auch überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt und ist darüber total verbittert gewesen, konnte es ihm nicht verzeihen und dann ist in die Sucht reingerutscht und ist depressiv geworden. Und wenn solche Verbitterungen, solche kaputten Herzen da sind, da habe ich so gemerkt, dass man da als menschlicher Therapeut oft nur so ein bisschen so eine Verhaltensänderung anregen kann, die aber oft auch nicht so wirklich weiterhilft, sondern man tut ein bisschen Puder auf die Wunde und irgendwann kommt die Wunde wieder, weicht sie wieder auf und wird wieder frisch und es geht eigentlich alles wieder von vorne los. Und so gibt es ganz viele Menschen, die so aus diesem Kreislauf nicht rauskommen. Und hier ist so eine wunderbare Sache, dass das mit Jesus eben total anders läuft, weil in dem Fall war es dann so, die hat ihrem Bruder vergeben, dass er ihr das Erbe gestohlen hat, hat sie jetzt ja auch nichts mehr davon, das ist ja eh passiert. Ja. Das ist ja oft so, dass man sich dann doppelt irgendwo in den Hintern dreht. Also einmal wird man in den Hintern getreten und das nächste Mal gibt man sich selber eins, weil man nicht verzeiht und leidet dann selber. Oder so, das Ergebnis ist dann oft, dass die Leute eben dann entweder krank, traurig, böse, depressiv oder eben auch süchtig werden und letztendlich keinen Weg dort raus gibt. Aber wenn Menschen anfangen zu begreifen, dass Jesus da eine Möglichkeit ist, dass ich ihm diesen ganzen Schmerz, diese ganze Trauer geben kann, das wirkt also bei vielen Leuten einfach wirklich wie ein Wunder, dass Menschen auf einmal diese Traurigkeit verlieren, dass sie dem anderen vergeben können, dass sie den eigentlichen Grund, was sie so mit dem Alkohol oft zugedeckt haben, dass das nicht mehr nötig ist. Und das sind einfach klasse Erfahrungen. Und das ist so, wo wir versuchen, den Menschen so eine neue Perspektive aufzuzeigen. Wir machen das in sehr kleinen Rahmen mit der ambulanten Therapie. Im Moment so mit maximal 4 Leuten, die also dann bis zu einem Jahr bei uns eben diese Tagestherapie machen können. Wir sind da relativ radikal, also die müssen also so mit allen Suchtstoffen bei uns aufhören. Also wenn es jetzt Drogen sind und so, dann Drogen, Alkohol, aber auch Nikotin. Einfach weil wir glauben, dass da so eine radikale Lösung, die die eigentlich beste ist. Also gerade im Rauchen tun sich viele schwer, aber gerade Rauchen ist eigentlich so die tiefste Abhängigkeit, die es gibt, und ist auch so, ich sag mal, hat mal so eine Patientin selber so gesagt, dass so eine Zigarette ist wie so eine Art Götze, und wir kennen ja alle die Gebote, und da hat Gott einfach ein Problem. Er sagt, wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben, und wenn ich einen Götzen in meinem Leben habe, der mir total wichtig ist, wo ich, wenn ich traurig bin oder wenn ich Stress bin, mal schnell zu meiner Zigarette laufe, dann kann ich gar nicht so die Hilfe in Anspruch nehmen, die mir Jesus wirklich geben kann und auch geben will. Und wir glauben da einfach dran und erfahren das so in immer kleineren und größeren Schritten, dass Jesus wirklich in der Lage ist, Leute frei zu machen von der Sucht, also vom Rauchen, von anderen, aber auch von Traurigkeiten, von all diesen Dingen. Und wir versuchen also in der Seelsorge, in den Einzelgesprächen, Gruppengesprächen, genauso in diesen Bereich reinzugehen, also mit den Leuten so zu gucken, also ja, was ist kaputt bei dir, wo bist du traurig oder wo bist du verbittert, um dann damit im Prinzip zu Jesus gehen zu können, der dann da durch Vergebung und durch Gebet einfach Freiheit schenken will. Und das ist ja das, was Jesus sagt. Er sagt, die Wahrheit macht uns frei, und wenn er frei macht, der ist richtig frei. Und das ist genau der Unterschied jetzt zu unserer Arbeit früher. Wenn die Leute jetzt frei werden, dann fängt so ein wirklich neues Leben an. Und das ist, denke ich, so wichtig, gerade beim Thema Sucht, dass ein neues Leben anfängt. Das alte Leben ist vorbei mit der Sucht, und es fängt ein neues Leben an. Und das neue Leben, das ist geprägt. Jesus sagt, er will uns ein Leben in der Fülle geben. Also da, wo ganz viel Freude ist und wo ich merke, dass ich neue Fähigkeiten habe und was er mir alles geschenkt hat, dass ich wertvoll bin, dass er mich gut gemacht hat, Gott. Ja, dann gehört Minderwertigkeit da immer weniger hin. Einfach, weil ich immer mehr merke, dass wirklich Gott mich so liebt, wie ich bin, und er hat einen sehr guten Plan für mein Leben. Ja, wir sind in der Beziehung Suchtler ein bisschen Außenseiter in Würzburg, weil so die Würzburger Fachwelt sich das so überhaupt nicht vorstellen kann, wie man also jetzt so einfach versucht mit Glaube die Sucht zu bekämpfen. Aber das stört uns jetzt nicht weiter, sage ich jetzt mal. Da haben wir uns so ganz gut mit arrangiert, dass wir da so ein bisschen die Durchgeknallten sind. Einfach, weil wir glauben einfach, dass Jesus einfach, ja, also für mich ist es eigentlich relativ entspannt. Also ich habe früher immer gedacht, ich bin so der Supertherapeut, ich bin so schon einer der Besten in der Richtung, ne? Und ja, hat mir aber auch nicht so viel geholfen. Und jetzt merke ich einfach, das ist entspannend, wenn ich sagen kann, auch wenn die Leute so anfragen, ob sie bei uns Therapie machen können, dann sage ich, ja, schauen wir mal. Und dann gibt es da so gewisse Kriterien, die sie bereit sein müssen zu erfüllen, um bei uns die Therapie zu machen. Dann reden wir darüber, ob sie bereit sind. Also sie müssen jetzt nicht an Jesus glauben, aber sie müssen bereit sein, sich so mit den biblischen Wahrheiten auseinandersetzen zu wollen. Und das ist dann eigentlich so die Basis dafür, ob jemand letztendlich dann bei uns diese Therapie machen kann. Wir machen dann immer erst ein Aufnahmegespräch, dann gibt es so eine Art Schnuppertag, wo man einen Tag bei uns mitmachen kann. Und dann die ersten 4 Wochen der Therapie, da wird dann geguckt, ob man eben dann 3 bis 12 Monate bei uns diese Therapie machen kann. Wir haben keinen Kostenträger in dem Sinn. Das ist für so eine Einrichtung für uns relativ schwierig, weil wir den Kostenträgern, ich sag mal, zu fromm sind. Und wenn im Konzept irgendwo mal ein Konzept mal Jesus drin steht oder sowas, dann ist es schlecht möglich, dass man also da von den anerkannten, also Kostenträgern halt dann berücksichtigt wird. Deswegen gibt es dann viele Kliniken, die lassen das einfach weg. Und wir haben auch gesagt, wir sagen, die Wahrheit macht frei. Und wenn die Wahrheit frei macht, muss die Wahrheit auch ins Konzept mit rein. Und das ist dann auch die Wahrheit, dass man halt dann mit weniger Geld leben muss. Aber da merken wir eigentlich, dass Jesus uns total gut versorgt. Also wir haben jetzt mehr Räume angemietet. Der Milchladen ist ja in der Frankfurter Straße 20, das Café. Haben noch einen Gruppenraum, wo wir den einmal im Monat statt mit einem Gottesdienst machen, ist immer Sonntag um 17 Uhr, oder eben auch die Selbsthilfegruppe und dann noch ein Büro, wo wir also die Therapie machen mit Frühstück und Einzelgespräche und Mittagessen und solche ganzen Dinge. Und ja, ich merke, ich muss langsam zum Ende kommen, glaube ich. Ja, also ich fand schön, so bei euch mal zu sein, hier euch so ein bisschen was von uns zu erzählen. Also wir merken einfach, dass Jesus einfach klasse ist und uns viel besser helfen kann, als wir das so immer für Möglichkeiten haben. Und das ist, damit, denke ich, wollen wir all denen Mut machen, die so im Bereich Sucht einfach so eben keine Hoffnung mehr haben. Dass Jesus derjenige ist, der uns da ganz neue Hoffnung schenken kann und will. Dankeschön.
Ja, schönen Dank, Martin. Martin ist übrigens ein empfehlenswerter Verrückter. Also es ist wirklich toll, mal in Milchlab mal vorbeizukommen. Es gibt auch einen guten Kaffee dort. Ne? Also für alle Leute, die nur mal für Besuchsweise da vorbeikommen wollen, die können auch mal wirklich da hingehen. Das ist am Anfang von der Zelle auf Frankfurter Straße.